Die Sonne scheint, aber Jonathan, jetzt ist langsam mal Zeit. Nachhaltigkeit kennt keine Pause. Wir machen weiter heute, ne?
Ja, wir sind zurück aus den Sommerferien. Und wie waren deine Ferien eigentlich?
Super, ich bin schon wieder Opa geworden. Mir ist klar, dass Nachhaltigkeit jetzt erst recht für mich ein Thema ist, da will ich mehr wissen. Und heute sind wir in Hamm, einer richtigen Energie-Power-Stadt.
Ja, dann erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du wieder Opa geworden bist. Genau, wir sind das erste Mal in Hamm, in der Region Westfalen. Und wir sind heute beim Institut für Sektorenkopplung.
Das hat mit Energiewende zu tun. Was genau, das hören wir uns jetzt an.
Willkommen bei 5 vor Grün, dem Podcast aus der Region Westfalen mit spannenden Insights von Menschen mit richtig guten, nachhaltigen Ideen. Und los geht's.
Hallo, da sind wir wieder. 5 vor Grün, der Nachhaltigkeitspodcast von Indie Region Westfalen. Nach einer kleinen schöpferischen Sommerpause sind wir zurück, denn ja, Nachhaltigkeit, die kennt halt keine Pause. Wir machen weiter und ich mache nicht alleine weiter, sondern bei mir ist wieder
Jonathan aus Dortmund. Grüß dich Kai und grüß dich Jens und Rüdiger hier vom Institut für Sektorenkopplung in Hamm. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Hamm ist das Stichwort. Da muss ich, Jonathan, einfach mal so ein bisschen in meine Geschichte gehen. Hamm war Zechenstandort. Hamm war, die Älteren erinnern sich, Standort eines Atomkraftwerkes, der Thorium-Hochtemperaturreaktor, der THTR 300. Das war ein Politikum, der ist nie richtig ans Laufen gekommen. Aber es hat noch ein Steinkohlekraftwerk, es hat ein Gaskraftwerk. Also sozusagen die Energievergangenheit, aber es ist auch ein Zukunftsstandort. Die Wasserstoffallianz kommt uns natürlich dann schnell in Erinnerung. Es gibt die ganz klar die schon projektierten Projekte für Elektrolyseure, nicht, die grünen Wasserstoff hier in Hamm herstellen sollen. Also für mich ist das auch eine neue Energie-Power-Stadt, dieses Hamm. Und dazu passt natürlich der Ort, wo wir sind und die beiden, bei denen wir heute sind. Jens Thorn zum Beispiel, der Direktor des Instituts für Sektorenkopplung in der Energiewende. Jens, da werden wir gleich drüber reden, was das genau heißt. Was hat dich eigentlich nach Hamm verschlagen?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr hier seid für euren tollen Podcast. Ich selber bin seit 2013 hier an der Hochschule Hamm-Lippstadt. Ich selber komme aus Bochum, habe dort auch studiert und promoviert im Bereich Energiewirtschaft und Ökonomie, habe dann verschiedene Positionen in der Energiewirtschaft wahrgenommen und seit 2013 bin ich hier an der Hochschule. Und bin auch in dem Bereich Forschungsthemenfeld Energiewende und Transformationsgestaltung. Und dazu haben wir auch dann das Institut für Sektorenkopplung 2024 gegründet, wo ich Geschäftsführer Direktor bin. Ich selber bin 55 Jahre alt und verheiratet, 3 Kinder.
Schön. Und du sitzt nicht alleine hier, sondern Rüdiger Brechler ist auch bei uns. Möchtest du ein paar Sätze über dich erzählen? Wie hat es dich hierhin verschlagen?
Ja, sehr gerne. Also ich bin seit 2006 sogar Hammer Bürger, also bin von meiner Heimatstadt Münster über Umwege hier in Hamm nach Hamm gezogen und arbeite aber erst seit letztem Jahr hier und zwar als Projektkoordinator der Werkbank Sektorenkopplung. Ja, für mich war gerade dieser Job hier in der Werkbank interessant, weil vorher habe ich halt von Hamm aus bin ich halt gependelt in die Region als unter anderem Energieberater und am selben Ort zu wohnen, zu arbeiten hat auch seinen Charme.
Okay, also die Werkbank gibt es auch noch, da möchten wir gleich auch noch drüber sprechen.
Genau, wir haben also das Institut und die Werkbank vielleicht vorab, wenn wir es hinterher dann auch im Einzelnen nochmal besprechen, ganz kurz erklärt, was ist der Unterschied zwischen den beiden?
Ja, das Institut ist Teil der Hochschule. Da werden so die energiewirtschaftlichen Kompetenzen gebündelt, die wir an verschiedenen Stellen haben. Das ist ein sehr interdisziplinäres Institut, beschäftigt sich also mit Energietechnik, aber durchaus auch mit wirtschaftlichen Fragestellungen, mit sozialwissenschaftlichen Fragestellungen und mit der Informationstechnologie, wo wir also interdisziplinär disziplinär unsere verschiedenen Kompetenzen gebündelt hat. Und dieses Institut führt verschiedene Projekte zu und dazu gehört das größte Projekt eben die Werkbank Sektorenkopplung.
Ja, und die Werkbank, Rüdiger, die macht was?
Ja, wir sind, wie gesagt, das größte Projekt des neuen Instituts. Und wir versuchen das etwas sperrige Thema Sektorenkopplung. Vom Begriff her ist es ja schon, ich sag mal, zwar auch kein neuer Begriff, aber ein bisschen technokratisch, sage ich immer. Wir möchten natürlich dieses Thema in die unsere Projektregion bringen, und zwar durch Wissenstransfer, eine typische Leistung einer Hochschule.
Und du bist nicht allein, nicht?
Nein, wir sind tatsächlich 14 Menschen in der Werkbank, und ja, das Team ist seit Frühjahr auch komplett, und alle sind motiviert und interdisziplinär, also auch eine sehr interessante Ansammlung, ein Team von unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen.
Und finanziert über das sogenannte Fünf-Standorte-Programm. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis beim Thema Energie, weil eben Hamm bald seine fossilen Kraftwerke endgültig verlieren wird, also vor allem das Kohlekraftwerk, ist es eine dieser fünf Förderregionen, die vom Bund und vom Land eine Menge, Menge Geld bekommen, um neue Ideen anzustoßen. Und genau deswegen sind wir hier. Eines, das ist genau eure Werkbank, Rüdiger.
Genau, richtig. Wir möchten das Thema und die Aufgabe transparent machen und die Akteure in der Region unterstützen.
Okay, Jens, aber jetzt genug um den heißen Brei herumgeredet. Erzähl mal, was ist Sektorenkopplung? Was für Sektoren gibt es da? Worum geht's?
Okay, ja, in der Energiewirtschaft betrachtet man zunächst einmal unterschiedliche Sektoren. Ein Sektor ist die Stromerzeugung. Aber daneben gibt es noch andere Sektoren. Dazu gehört insbesondere auch die Mobilität, also der ganze Bereich Verkehr von Pkw, Eisenbahn, Luftfahrt, Schifffahrt. Und es gibt den weiteren Sektor Wärme. Das beschließt sowohl die Haushaltswärme, also in Haushalten ein, als auch die Prozesswärme in der Industrie. So, das sind also drei unterschiedliche Sektoren, die betrachtet werden in der Energiewirtschaft, die traditionell eher entkoppelt betrachtet wurden. Also jeder Sektor hat für sich geschaut, wie ist sozusagen die optimale Lösung. Und jetzt mit der Sektorenkopplung versucht man, diese drei Sektoren miteinander zu verknüpfen. Eben, das heißt, man im Wesentlichen die Stromerzeugung, die ja dann zunehmend erneuerbaren Energie, die nutzt man eben, um Mobilität voranzutreiben und auch die ganze Thema Prozess und Haushaltswärme dort diese erneuerbaren Energie einzusetzen. Und das ist dann die Sektorenkopplung.
Okay, klingt einleuchtend, dass man diese Sektoren gekoppelt betrachten sollte. Stromerzeugung, Verkehr und Wärme. Sollte es da nicht auch einen Minister geben, der das koppelt, der das irgendwie zusammen betrachtet?
Ich denke mal, natürlich, ein Energieministerium wäre wünschenswert. Das sind ja verschiedene Sachen. Aber bei den Unternehmen versuchen wir das oder bei den einzelnen Akteuren, dass die sozusagen schauen, wie kann man diese einzelnen Sektoren miteinander koppeln.
Heißt es denn aber vereinfacht gesagt, wir stellen uns schon automatisch darauf ein, dass Strom produziert wird und dass auch die Mobilität nur strombasiert sein wird und dass auch die Wärme- oder Klimaversorgung alles auf Strom ist. Das heißt also ein Deutschland voller Wärmepumpen und ein Deutschland voller Elektroautos und von mir aus einer Bahn, die mit grünem Strom fährt. Ist das Ziel, auf das wir hinarbeiten und der Endpunkt von gelungener Sektorenkopplung?
Die Tendenz ist da, dass man sagt, es sollte sehr viel elektrifiziert werden, aber es wird auch Anwendungen geben, die nicht elektrifizierbar sind. Also zum Beispiel im Bereich der Mobilität ist die Frage, ob alle Bereiche elektrifiziert werden können. Im Bereich der Wärme bei sehr hohen Temperaturen ist die Frage, ob alles elektrifiziert werden kann.
Jetzt sind wir natürlich beim Thema Energiewende, Nachhaltigkeit. Deswegen wird ja darüber geredet. Welche Tendenzen gibt es denn da oder welche praktischen Beispiele können wir nennen, wo wir sagen, da ist Kopplung, da sind die zwei Sektoren auf geniale und neuartige Weise vielleicht sogar erfolgreich gekoppelt worden?
Ja, also die prominentesten Anwendungen der Sektorenkopplung, auch wenn es nicht der Begriff nicht immer verwendet wird, sind eigentlich schon genannt die Wärmepumpe und Elektromobilität zum Beispiel. Keiner redet darüber bei diesen Themen über Sektorenkopplung, aber es ist praktizierte Sektorenkopplung, weil in diesem Fall ja der idealerweise auch lokal und grün erzeugte Strom, das ist noch nicht immer der Fall, aber im zunehmenden Maße verwendet wird, in diesem Fall für die Beheizung von Häusern oder für die zur Verfügungstellung von Prozesswärme in Unternehmen, aber gleichzeitig auch für die Mobilität. Also zwei prominente Beispiele für Sektorenkopplung sind schon sehr gängig, aber keiner verbindet sie mit dem Begriff.
Um jetzt nochmal der Vollständigkeit halber, euch ist das wahrscheinlich absolut klar, warum ist diese Sektorenkopplung so wichtig für den Klimaschutz, für Nachhaltigkeit?
Wenn man das Ziel hat, oder die Idee hat, dass die Sektorenkopplung halt auf Basis erneuerbaren Stromerzeugung basiert, und das ist unsere Überzeugung, das sollte auch die Basis der Versorgung sein, dann führt es ja dazu automatisch, dass auch die anderen Anwendungen grün erneuerbar wären. Das heißt, Sektorenkopplung ist für mich ein wesentlicher Weg, um die Energiewende und auch die Klimawende umzusetzen. Weil ohne Sektorenkopplung wird es ungleich schwerer und weniger effizient und teurer.
Und welche Rolle spielt jetzt das Institut dabei?
Ja, das Institut bündelt die verschiedenen Kompetenzen, die wir in Hochschule haben. Es bündelt die verschiedenen Kontakte, die wir haben zu den Akteuren. Das sind Unternehmen, das sind Privatpersonen, das sind öffentliche Organisationen. Und wir versuchen dann sozusagen mit den Akteuren zusammen den Wissenstransfer zu gestalten. Also Wissen von der Hochschule zu den Akteuren, aber auch andersherum. Also dass wir das Wissen der Akteure sammeln und dass wir angefangen von der gemeinsamen Bachelorarbeit oder Masterarbeit im Studiengang und einer Projektarbeit oder einzelne anderen Analysen bis hin zu einzelnen gemeinsamen Projekten mit den Unternehmen eben innovative neue Ansätze der Sektorenkopplung implementieren.
Ich habe jetzt so vor meinem geistigen Auge eine Grafik. Da sind jetzt also die drei Sektoren: Strom, Wärme, Klima, Mobilität, und da gehen Pfeile. Und ich frage mich jetzt, gehen die Pfeile nur in die eine Richtung oder gehen die auch zurück? Heißt Kopplung, dass auch Sachen hin und her gekoppelt wird? Meine Vermutung, bislang haben wir darüber gesprochen, wir müssen viel grünen Strom produzieren und der geht Pfeil in die eine Richtung, Wärme, Klima, und zweiter großer Pfeil in die Richtung Mobilität. Gehen da auch was zurück? Also haben diese beiden anderen Sektoren auch irgendeine Rückwirkung auf die Stromproduktion oder Stromspeicherung? Das ist ja auch ein Thema, über das wir immer mehr reden.
Genau, das ist, glaube ich, der Stichpunkt. Also Strom muss ja dann verbraucht werden, wenn es erzeugt wird. Und bei erneuerbaren Energien haben wir eben die Fluktuation, das für Sonne und Wind. Und das heißt, wir haben das Thema Speicher. Und zum Beispiel Mobilität, zukünftig könnten auch die Autos ein großes Speicherpotenzial sein. Also da hätten wir einen Pfeil in die andere Richtung, auch sozusagen auch bei Unternehmen. Dann haben wir eben zum Beispiel auch eine Kopplung. Die Frage ist, was haben wir noch für weitere Speichermedien? Das könnte zum Beispiel Wasserstoff sein, das könnten andere Medien sein. Also gerade durch diese Speicherung gibt es auch wieder Pfeile zurück in die Stromüberzeugung.
Okay, wenn wir uns das jetzt mal konkret vor Augen führen, vielleicht an einem Beispiel, offene Frage jetzt an euch beide. Wie sieht so eine Kooperation tatsächlich aus? Ein bisschen größer gedacht jetzt als eine Bachelorarbeit. Habt ihr ein schönes Beispiel vielleicht aus der Region, wo so ein Projekt, sage ich mal, realisiert wurde, bestenfalls mit einem Unternehmen, vielleicht auch aus dem produzierenden Sektor?
Ja, ich fange mit dem Beispiel an. Wir sind natürlich noch recht jung am Start, sodass wir jetzt erste Kooperationsverträge abgeschlossen haben und unsere Untersuchungen laufen gerade. Also die Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber ich möchte mal als typisches Beispiel jetzt eine Anfrage, wo wir eine Kooperation abgeschlossen haben, einfach mal einen Fensterbauer hier aus Hamm beschreiben. Den Namen erwähne ich jetzt noch nicht, aber folgender Fall: mittelständisches Unternehmen, produziert früher hauptsächlich Holzfenster, heute hauptsächlich Kunststofffenster, hat sozusagen in der Vergangenheit vor ein paar Jahren eine erste Photovoltaikanlage auf ihre Hallen gebaut, waren sehr zufrieden und haben gemerkt, da geht noch mehr. Was haben sie jetzt gemacht? Sie haben eine zweite, viel größere Photovoltaikanlage auf einer der anderen neuen Hallen gebaut und stellen jetzt fest, oh, die Anlage ist ja eigentlich viel zu groß. Der meiste Strom, am Wochenende 100%, aber auch in der Woche, wird jetzt eingespeist und man bekommt ein paar Cent dafür. Und da hat man jetzt über die Wirtschaftsführung, die Impulsien haben, Kontakt zu uns aufgenommen. Und dort werden wir erstmal Messungen durchführen, aber vor allen Dingen und Berechnungen anstellen. Aber wir möchten dem Unternehmen helfen, sozusagen die Sektoren zu koppeln. Sprich, dort ist noch eine, zum Beispiel eine Ölheizung im Betrieb, die Teile der Hallen versorgt. Da bietet sich geradezu eine Wärmepumpe an, weil man ja Überschussstrom ohne Ende hat. Und es gibt einen Fuhrpark von über 30 Transportern, für die im näheren Bereich als Auslieferungsfahrzeuge genutzt werden. Die sind noch bis auf drei Fahrzeuge alle mit Dieselantrieb. Also es bietet sich da an, diesen Überschussstrom vielleicht auch in die eigenen Fahrzeuge zu laden. Also das ist eigentlich ein typischer Fall. Und dort unterstützen wir gerne, indem wir, wenn man so will, eine Konzeption durchführen, die dann hinterher von Planungsbüros oder Handwerkern übernommen werden kann und umgesetzt werden kann.
Okay, also da in dem Fall kam das Unternehmen mit einer Anfrage quasi auf euch zu.
Ja.
Führ doch nochmal ein bisschen weiter aus, welche Angebote umfasst eure Werkbank noch? Wie geht ihr raus in die Öffentlichkeit? Was bietet ihr den Unternehmen? Oder ich weiß nicht, sind es nicht nur Unternehmen, auch öffentliche Einrichtungen, ich weiß es nicht. Was bietet ihr noch an?
Also unsere Zielgruppen sind sehr weit, also thematisch gestreut. Wir haben 10 Nutzungsgruppen definiert, vom produzierenden Unternehmen, aber in Richtung öffentliche Auftraggeber, Energieversorgung, Wirtschaft, Handwerk, aber auch Bürgerinnen und Bürger und alles, was dazwischen liegt. Also ein sehr breites Spektrum an Zielgruppen, und dafür sind wir räumlich halt relativ begrenzt. Also Hamm und Umgebung, die umliegenden Landkreise, sind unser Kernprojektgebiet bis hin nach NRW.
In dem Fall ist ein Unternehmen auf euch zugekommen und hat eine Fragestellung, eine konkrete Fragestellung gehabt. Wie geht ihr angebotstechnisch raus? Was bietet ihr den Unternehmen oder diesen 10 Gruppen, die ihr definiert habt, noch an?
Ja, wir haben ein relativ breites Spektrum. Alles natürlich auf Basis eines wechselseitigen Wissenstransfers. Neben diesen Konzepten für Energieversorgungslösungen, wie zum Beispiel ein Beispiel des Fensterbauers, wo wir Untersuchungen machen und Alternativen aufzeigen, bieten wir auch Messungen an vor Ort, weil häufig ist es so, dass die Datengrundlage sehr schlecht ist. Also da unterstützen wir und führen auch Messungen durch. Das haben wir zum Beispiel bei unserem Wärmepumpencheck als erstes Projekt im letzten Winter durchgeführt. Wir sind ja interdisziplinär aufgestellt. Das heißt, wir haben auch Sozialwissenschaftler an Bord. Wir führen auch Akzeptanzanalysen durch für den Fall, dass vielleicht eine Lösung vor Probleme bei Menschen stößt. Also auch da wären wir tätig. Und ansonsten bieten wir natürlich noch auch Workshops an, Informationsvermittlungen auf verschiedene Art und Weise. Wir haben also verschiedene Formate von Infoveranstaltungen, meinetwegen für Bürgerinnen und Bürger, bis hin zu Unterstützung von Handwerksbetrieben für ihre Lehrlinge zum Beispiel auszubilden. Also das sind alles Angebote, die wir aussprechen und wo wir uns über Anfragen freuen, die wir anbieten.
Stichwort Wärmepumpencheck, da habt ihr euch ja sozusagen auch hier in der Hammer Bevölkerung bekannt gemacht oder denen ein Angebot gemacht, nämlich die Hauseigentümer. Wie wurde das angenommen? Erzähl mal.
Ja, also das war unser erstes Projekt. Wir waren selber, also hatten noch keine Erfahrung. Wir haben dann über als ganz wichtiges Medium natürlich die örtlichen Tageszeitungen, die Westfälischen Anzeiger in diesem Fall hauptsächlich genutzt und bekamen dort über 60 Anfragen. Also angefragt waren 10 Haushalte, also Einfamilienhäuser in Hamm, weil wir auch erstmal noch mit wenig Personal am Start waren und auch das Messequipment erst noch beschafft werden musste. Letztendlich sind jetzt 16 Haushalte oder Einfamilienhäuser geworden. Aber wir bekamen 60 Bewerbungen, zum Teil von Exoten aus Straubing und Hannover. Ja, da mussten wir natürlich absagen, weil das natürlich jetzt außerhalb unseres Projektgebietes lag. Aber auf jeden Fall, der Zuspruch war sehr hoch und das hat uns natürlich sehr gefreut.
Ihr wolltet das, glaube ich, auch auswerten. In welche Richtung wird das ausgewertet oder gibt es gar schon Ergebnisse?
Es gibt Ergebnisse. Also die Kernfrage war ja, wir haben uns also Häuser ausgesucht, die schon da sind, im Bestand, also ein gewisses Alter haben und die mindestens 15 Jahre alt sein mussten, wo also der erste Austausch des Wärmeerzeugers ansteht. Und wir haben praktisch in diesem Feldversuch haben wir eine Wärmepumpe simuliert, indem wir die Vorlauftemperaturen jetzt über die Heizperiode runtergestellt haben auf 50 bis höchstens 55 Grad. Wir haben dann Messungen in den Referenzräumen, also in Wohnräumen durchgeführt, um zu sehen, ob die Temperaturen für die Benutzer noch erträglich sind, also nicht zu kalt. Und das Ergebnis hat dazu geführt, dass eigentlich 90% der untersuchten Gebäude eine Wärmepumpe in einem bestehenden Gebäude nicht komplett mit Fußbodenheizung ausgestattet und auch nicht komplett energetisch komplett saniert, dass eine Wärmepumpe eine vernünftige und technisch sinnvolle und wirtschaftlich sinnvolle Lösung darstellen kann.
Okay, das ist schon mal 90%, das ist eine Hausnummer. Also ihr seid jetzt draußen unterwegs quasi im Feld und sprecht mit den Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern, mit den Unternehmerinnen und Unternehmern. Was würdet ihr jetzt vielleicht von Jens aus der Forschungsrichtung und von dir, Rüdiger, so aus den Gesprächen mit den Menschen oder was für Anfragen die haben, vielleicht Jens zuerst. Was sind die konkreten Probleme vor den Produktionsunternehmen, wenn wir jetzt mal mit denen anfangen? Was sind die größten Hürden, die da jetzt bei der Transformation und gleichzeitig bei der Sektorenkopplung bestehen?
Ja, zunächst einmal ist es ja in gewisser Weise eine neue Technologie, also es muss neues Wissen entwickelt werden. Es wird sehr schnell zu einem Art System, also ich habe eine Photovoltaikanlage, ich habe einen Batteriespeicher, ich habe eine Wärmepumpe, gegebenenfalls Mobilität, gegebenenfalls Smart Home. Das heißt, in gewisser Weise wird es komplexer, umfangreicher und es geht dann sehr stark Richtung Systemdenken, Systemgeschäft. Was dann erstmal eine Herausforderung ist, weil ich natürlich die unterschiedlichen Gewerke auch als Unternehmerin und als Unternehmer dort dann koppeln muss und die aufeinander abgestimmt sind. Dadurch ergeben sich natürlich auch gewisse Investitionen, die ich dann erstmal tätigen muss, die sich vielleicht erst mittel- oder langfristig dann rechnen, aber die sich durchaus dann rechnen. Also das große Problem sind so dieses ganze Wissen, wie diese einzelnen Komponenten zusammenspielen. Das,
also Komplexität und Finanzaufwand initial.
Ich ergänze mal, das sind so meine Eindrücke auch zusätzlich, dass Betriebe, die im Wettbewerb stehen, zum Teil im globalen Wettbewerb, natürlich wenig Ressourcen haben. Sowohl personell, Fachkräftemangel-Thema, finanziell hatten wir schon darüber gesprochen, aber auch zeitlich. Also viele haben gar nicht oder nehmen sich nicht die Zeit, einfach mal beim Thema ihre Energieversorgung, die zwar einerseits eminent wichtig ist, aber nie bei den meisten Unternehmen nicht das Kerngeschäft darstellt. Also dass da dem Thema zu wenig Zuwendung geschenkt wird aus dem Wettbewerbsdruck heraus. Das ist, was ich jetzt wahrnehme. Könnte so ein Zustand wie jetzt bei diesem Fensterbauer, den ich beschrieben habe, ja, gar nicht entstehen. Als ich da war, dachte ich, wie konnte das passieren? Er wollte Gutes, aber warum ist so ein nicht perfektes System entstanden? Wenn man vorher sich hätte vielleicht beraten lassen, wäre das nicht entstanden.
Okay, also du sagst, da besteht ein Wettbewerbsdruck. Man hat vielleicht nicht die Zeit, sich ausführlich darüber zu informieren, vielleicht auch nicht die finanziellen Kapazitäten oder das Personal dafür. Ihr leistet jetzt einen Teil dazu bei, dass Informationen bereitgestellt wird, dass ihr macht Simulationen, damit man sich angucken kann, ob das jetzt bei mir im Haus oder im Unternehmen wirklich so ist und nicht, ob ich das jetzt irgendwie ChatGPT frage oder auf irgendeiner Webseite nachlese. Ihr macht das am konkreten Beispiel fest. Was müsste eurer Meinung nach noch passieren, von welcher Seite auch immer, damit den Unternehmen jetzt vielleicht der Wettbewerbsdruck und beim Privaten das Informationsdefizit genommen wird? Was müsste noch passieren?
Ja, ein Thema, was zu dieser Fragestellung häufig genannt wird von Seiten der Unternehmen, ist Bürokratieabbau oder die horrende Bürokratie. Das ist jetzt nicht unser Thema, bei dem wir ansetzen. Aber darum kann ich ja nur sagen, die Kooperation mit uns sind sehr unbürokratisch. Also wir wollen es dem Unternehmen einfach machen. Wer mit uns kooperiert, hat keinen bürokratischen Aufwand. Das sind wirklich sehr niederschwellige Angebote, die wir kommunizieren, nämlich in Form eines einfachen Vertrages oder Kooperationsvertrages ohne komplexe Zusammenhänge. Okay, wir haben es in diesem Fall auch einfach. Wir sind ja kein Beratungsunternehmen oder kein Anbieter von Leistungen, sondern wir sind ja ein Angebot on top.
Was ich gelernt habe, Jens und Rüdiger, von euch beiden, ist jetzt, dass es auf jeden Fall ein Lernprozess ist und dass ihr euch offensichtlich auch zum Ziel gesetzt habt, man kann gar nicht früh genug anfangen, versucht für diese Themen Energie, ja auch naturwissenschaftliche Zusammenhänge frühzeitig kennenzulernen. Auch dafür habt ihr ein Angebot. Der Raum, in dem wir hier sind, Jonathan, ist ja einer, du siehst es auch nicht, siehst die Plätze hier.
Ja, rechts guckt ihr mal den großen Bildschirm an und die VR-Brille.
Genau, nicht diese schönen futuristischen Brillen.
Was steht hier noch? Eine Dampfmaschine, eine kleine, eine Windkraftanlage, eine kleine?
Eine Saturn V Apollo-Rakete.
Ja, nicht die echte, ein Modell.
Ja, ein bisschen im Maßstab 1 zu, ich weiß nicht was. Man merkt, hier soll etwas vermittelt beigebracht werden. Ich sehe da einen Begriff auf eurem Plakat, Experience Lab. Wen wollt ihr hier hinholen und mit welchem Ziel?
Genau, also Ausgangspunkt des Experience Lab ist die Komplexität, die man hat, also um diese unterschiedlichen Systeme sozusagen optimal auszugestalten. Also wie funktioniert die PV-Anlage mit dem Batteriespeicher, mit der Mobilität, wie funktioniert das miteinander? Wie funktionieren Systeme, wie funktionieren Systeme, wenn viel Wind weht, wenn viel Sonne, wenig Sonne, also wie reagieren die da drauf? Und das bedeutet ja einen sehr viel Wissenszuwachs bei den Akteuren. Und wir haben für das Experience Lab haben uns ganz unterschiedliche Methoden sozusagen überlegt, angefangen von Augmented Reality, Virtual Reality, aber auch durchaus plastische Beispiele, um eben diese Komplexität sozusagen unterschiedlichen Nutzungsgruppen darzustellen, zu überwinden, um sozusagen diese Akzeptanz- oder Implementierungshürden zu überwinden. Und dieses Experience Lab haben wir für ganz unterschiedliche Kategorien. Also wir fangen an bei Schülerinnen und Schülern, eben diese Komplexität darzustellen, aber auch eine gewisse Begeisterung, dass man sozusagen mitmachen kann und dass man das versteht und dass man sieht, wie interessant es ist. Aber natürlich auch andere Gruppen eben für diese Komplexität darzustellen, ne, wie man diese überwinden kann.
Das heißt, es geht hier ganz munter zu bei euch, also wenn hier Schülerinnen und Schüler kommen. Rüdiger, erzähl mal.
Ja. Definitiv. Also, wenn man so will, die Ziele, die wir uns jetzt mit dem Experience Lab gegeben haben, nämlich, dass wir, ich glaube, pro Jahr 10 Schulergruppen hier sozusagen einladen. Haben wir jetzt schon im Rumpf ja 2025 weiter überzogen, sind bei 30 Veranstaltungen. Ja, hier werden vor allen Dingen mit den Bildschirmen und VR-Brillen werden vor allen Dingen junge Leute angesprochen. Und das ist ja auch ein Ziel des Experience Lab, nämlich junge Leute für energietechnische Berufe zu begeistern. Sowohl für Ausbildung, aber auch natürlich für Studiengänge, je nach Fähigkeit und, ich sag mal, Schulform. Und hier können junge Menschen sehen, wie Energiewende funktionieren kann, mit Hilfe der Sektorenkopplung.
Und wie sind die Erfahrungen? Also du hast gesagt, ihr habt euer Ziel von 10 Gruppen schon übertroffen. Wie gehen die hier raus, die Schülerinnen oder Schüler? Sind die baff oder sind die begeistert? Albern die herum? Was machen die?
Ja, die Schülerinnen und Schüler sind diese Anwendung durchaus gewohnt. Also VR-Brille aufsetzen ist für die nichts Neues. Die gehen also durch die Anwendung, die wir hier schon vorliegen haben, durch.
Also die Lehrer haben den größten Spaß.
Der größte Effekt ist tatsächlich bei Erwachsenen oder auch von Erwachsenenbesuchern, die auch hier regelmäßig landen, weil für die sind diese Anwendungen noch exotisch. Futuristisch vielleicht. Und bei den Erwachsenen habe ich viel häufiger leuchtende Augen festgestellt als bei den Jugendlichen, weil die einfach das cool finden, dass man, dass es vielleicht nicht, also dass es jetzt Games gibt sozusagen, die auch sich mit Energiewende beschaffen. Aber Erwachsene, da ist das Leuchten häufig noch größer, interessanterweise.
Genau, wir verknüpfen das auch gerne mit Gamification-Anwendungen, also dass durchaus spielerische Anwendungen dabei sind. Also wir haben als ganz einfache Applikation eine Schnitzeljagd. Da geht es darum, also verschiedene Codes in einem bestimmten Raum zu finden. Hinter denen verbergen sich dann energiewirtschaftliche Fragestellungen. Und je nachdem, wie schnell und wie gut man ist, sozusagen, kriegt man einen gewissen Highscore und gewinnt dann so eine Runde. Also das ist vielleicht so ein ganz einfacher Ansatz, wo wir gewisse Gamification-Ansätze da eben in der Wissensvermittlung reinbringen möchten.
Geh noch mal ein bisschen konkreter darauf ein. Also was für Fragestellungen? Ich habe jetzt, du sagst, es gibt eine Schnitzeljagd, es gibt Codes, es gibt energiewirtschaftliche Fragestellungen. Hört sich jetzt noch ein bisschen trocken an. Was für Rätsel müssen da gelöst werden? Was für Fragen müssen da beantwortet werden?
Genau, das sind also ganz unterschiedliche Fragestellungen, die zum Beispiel zeigen, wie hoch ist ein Energiebedarf oder die bestimmte Bezüge setzen. Also wenn sie eine Windkraftanlage einmal dreht, wie weit kann ein Elektroauto fahren? Wie hoch ist der Energiebedarf, wenn ich ein Liter Wasser auf gewisse Temperatur erhitze im Vergleich zu? Also dass man so ein Gefühl und so einen Eindruck bekommt, wie hoch ist der Energiebedarf für bestimmte Applikationen. Das ist zum Beispiel ein so ein spielerisches Element, dass man da so einen gewissen Wissenszuwachs hat und dann sieht, okay, die Erhitzung eben vom Wasser hat einen gewissen Energiebedarf.
Okay, ich bin auf jeden Fall gehuckt, hört sich interessant an. Wie weit kann ein Elektroauto fahren bei einer Umdrehung von einer Windkraftanlage?
Oh, das haben wir tatsächlich, es kommt auf die Größe natürlich der Windkraftanlage an. Ja. Wir haben es tatsächlich ausgerechnet. Ich kann es jetzt auch spontan gar nicht sagen, bevor ich was Falsches sage.
Okay, dann müssen wir das Spiel gleich nochmal anschmeißen.
Ja, genau. Jetzt haben wir viel über die Transformation, über Energiewende, über die Kopplung der Sektoren gesprochen. Vielleicht so zum Abschluss würde ich gerne eure Einschätzung wissen. Wo stehen wir und wie zufrieden können wir mit dem bis jetzt Erreichten sein? Weil ich ja doch irgendwie jetzt gerade wahrnehme, dass viele Sachen nicht ganz so glatt laufen. Ne? Diese Diskussion, müssen wir, wie viele Gaskraftwerke brauchen wir, die Batteriespeicher, wann kommen die viele Wasserstoffprojekte stocken. Also Energiewende in Deutschland funktioniert ja nicht so ganz reibungslos, wie das auf dem Papier.
Zurück zur Atomkraft oder nicht?
Genau. Ja, ich würde sagen, lieber nicht. So im vielleicht auch internationalen Vergleich, was würdet ihr sagen? Wir reden viel dafür über Energiewende, über Sektorenkopplung. Wie weit sind wir? Ja, vielleicht auch im internationalen Vergleich. Was würdet ihr sagen?
So, Deutschland ist natürlich, was jetzt die erneuerbaren Energie angeht, nicht gerade ein super begünstigtes Land. Zum Beispiel Norwegen ist bekannt oder auch Österreich, Schweiz, wo einfach Wasserkraft zum Beispiel eine sehr viel bedeutende Rolle spielt als in Deutschland. Dort ist ja, wenn man so will, die Energiewende schon aufgrund ihrer Topografie sehr weit. Norwegen ist ja auch bekannt dafür als das Land mit dem meisten Elektroautoanteil neben der Stromanwendung und die ja 100% erneuerbar sind in Norwegen.
Das brauchen sie nur, um Geld zu verdienen.
Richtig, genau. Und die anderen Sachen verkaufen sie quasi, um Einnahmen ja, auch zu generieren, aber sie brauchen es gar nicht selber. So, davon ist Deutschland natürlich von solchen Zuständen noch weit entfernt, aber ich finde schon, dass es ein Ziel sein sollte. Aber wir haben natürlich andere Voraussetzungen. Das heißt, wir müssen uns mehr anstrengen, wir müssen einfach Wind- und Sonnenenergie stärker nutzen, weil wir einfach von der Topografie da nicht grundsätzlich super weit vorne sind. Und das Ziel muss es sein, nicht nur ich sag mal, einen Anteil von knapp 60% bei der Stromerzeugung relativ zu erzeugen, sondern auch die anderen Bereiche, nämlich Wärme und Mobilität, wo wir halt manchmal noch im einstelligen Bereich unterwegs sind oder einen kleinen zweistelligen Anteil der Erneuerbaren. Wir müssen überall auf 100% kommen. Dann haben wir die Energiewende geschafft.
Und was wir sehen, dass viele Unternehmen sich auf den Weg machen, also dass sie das Thema Nachhaltigkeit angehen, auch wenn es verknüpft ist mit wirtschaftlichen Vorteilen. Also dass ich sehe, ich kann auch mit Energie, mit Nachhaltigkeit durchaus auch effizienter werden, ich kann auch kostengünstiger werden. Also wenn diese beiden sozusagen mit verknüpft sind, dann sehen wir, dass viele Unternehmen, das sehen wir auch in den Anfragen, die wir haben, sich dort schon auf den Weg machen.
Okay, dann würden wir zur Abschlussfrage des Podcasts kommen. Die stellen wir immer. Und zwar, wenn ihr unseren Hörerinnen und Hörern einen Gedanken aus eurer Arbeit, aus eurem alltäglichen Erfahrungen mit Unternehmen und mit der Sektorenkopplung mitgeben könntet, welcher wäre das?
Also wir haben ja einen Antrag aus dem Fünf-Standorte-Programm gestellt mit der Werkbank und daraus dann das Institut gegründet. Wir waren einer der ersten in dem Fünf-Standorte-Programm und war auch eine gewisse Dauer, dass das gedauert hat. Und was ich gelernt habe, nie aufgeben. Also immer versuchen weiterzumachen, optimistisch zu sein, zu sagen, wir wollen das erreichen, wir wollen hier die Werkbank am Standort haben, wir wollen das Institut gründen. Also dass man am Ball bleibt, optimistisch bleibt und versucht eben dieses umzusetzen.
Ja, das ist ein guter Gedanke.
Ich möchte das ergänzen. Ich habe den Eindruck, dass einige Menschen, Unternehmen, wie auch immer, auch gerne die Uhr ein bisschen zurückdrehen würden. Als vielleicht Gas noch billig war, als Atomkraft noch eine akzeptierte, scheinbar günstige Form der Versorgung war, guckt nach vorne. Die Zukunft bietet so viele Möglichkeiten und wir müssen auch nicht warten, bis dieses Fusionskraftwerk funktioniert. Es gibt jetzt schon sehr viele wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Lösungen. Einfach mal anfangen und machen. Natürlich mit einer, nicht einfach so, sondern sich informieren, beraten lassen. Aber man muss nicht auf nichts warten und man sollte die Uhr noch nicht zurückdrehen.
Sehr schön.
Ja, ich würde mal sagen, Dankeschön, Jens Thorn, Rüdiger Brechtler. Ich, Jonathan, fahre mit dem guten Gedanken zurück, dass Hamm, glaube ich, auch in Zukunft ein Powerhouse des Ruhrgebiets sein wird.
Auf jeden Fall.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüsschen und danke.
Dankeschön.
Danke.
Das war 5 vor Grün. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Interesse an dem Thema hast und ein Teil davon werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns über LinkedIn oder auf regionwestfalen.de. Dieser Podcast wird präsentiert von Indie Region Westfalen. Das ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderungen aus den Regionen Hagen, Hamm, Bochum, Dortmund und dem Kreis Unna und wird realisiert durch Förderung des Europäischen Fonds EFRE NRW und dem Land NRW.